Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Herzlich willkommen, Massimo Maio ist hier. Bei uns geht es jetzt um Kunst aus Gerüchen. Meistens ist Kunst, zum Beispiel im Museum, ja eher was zum Gucken oder zum Hören. Es gibt Bilder, Filme, Soundart. Künstlerisch gestaltete oder genutzte Gerüche, die gibt es eher selten. Dabei kann man natürlich mit Gerüchen unheimlich intensive ästhetische Erfahrungen kreieren. Eine internationale Gruppe von Historikerinnen und Historikern, die setzt sich deshalb gerade 2 Tage mit dieser Frage auseinander: Wie kommen Gerüche ins Museum? Im Berliner Stadtmuseum, da trifft sich das europäische Forschungsnetzwerk Eau d'Europa und die treffen sich mit dem Berliner Kollegen Kalter Krieg vom Institut für Zeitgeschichte. Und es geht all diesen WissenschaftlerInnen gar nicht so sehr um schöne und angenehme Gerüche, sondern es geht denen vor allem um Gestank. Habe ich drüber gesprochen mit einem der Organisatoren, mit dem Berliner Historiker Bodo Mrozek. Ich finde diese Idee ja total spannend. Kunst und Geschichtsvermittlung durch Gerüche, da kann man wahrscheinlich noch wahnsinnig viel Neues machen und Neues entdecken. Aber ich habe ihn erstmal gefragt, wieso sich diese Tagung gerade mit üblen Gerüchen beschäftigt.
Ja, wir befassen uns ja gar nicht in allererster Linie mit Kunst. Wir arbeiten natürlich mit Geruchskünstlern zusammen und die arbeiten auch nicht nur mit angenehmen Düften, aber uns geht es vor allem auch um die Geschichte von Gerüchen und auch darum, wie man Geschichte im Museum ausstellen kann. Und da fällt auf, dass in vielen neueren Ausstellungen, etwa im neuen Museum für Flucht und Vertreibung, da findet man Lavendelblüten, die früher so in den Wäscheschränken lagen und die Erinnerung vieler prägen. Oder in der Ausstellung des Berliner Stadtmuseums im Humboldt-Forum, da gibt es Geruchsdosen mit dem Duft von wilder Kamille und dem Geruch von Pfützen. Aber ausgesprochener Gestank ist eben immer noch eine Herausforderung. Und die Geschichte hat ja jetzt nicht nur angenehm geduftet, sondern wir haben im Dresdner Militärmuseum etwa den Geruch einer Schlacht des Ersten Weltkriegs, der danach gemischt wurde. Und hier stellt sich eben schon die Frage, wie weit will man da gehen und wie eklig darf es sein? Das ist also noch eine besondere Herausforderung.
Und die Frage ist ja vielleicht auch, was man genau damit erreichen will. Also zu welchem Zweck man jetzt irgendwelche üblen Gerüche in einem historischen Museum ausstellen sollte.
Ja, zum einen gibt es so die Idee, dass wir mal grundsätzlich in Frage stellen, wie dokumentarisch sind denn eigentlich unsere Objekte. Also ein Schwarz-Weiß-Foto würde man ja in der Regel nicht anzweifeln, dass das ein zeithistorisches Dokument ist. Streng genommen besteht es natürlich nur aus schwarz-weißen Pixeln und überliefert jetzt auch keine historische Realität. Und da gibt es so diesen Versuch zu sagen, wir wollen auch andere sensorische Aspekte der Geschichte ansprechen. Für uns als HistorikerInnen ist es allerdings auch gar nicht ausreichend, jetzt Gerüche ins Museum zu bringen. Aber was uns natürlich eigentlich in erster Linie interessiert, ist auch die vergangene Wahrnehmung. Und die lässt sich nur bedingt transportieren, etwa der Schwefelgeruch oder im schlimmsten Fall sogar Blut- oder Leichengeruch. Das sind ja eigentlich sehr tabuisierte Bereiche. So weit will man in der Regel nicht gehen. Aber die überliefern uns ja eigentlich auch gar nicht mehr dasselbe. Im Ersten Weltkrieg hatten die Soldaten, wenn sie das gerochen haben, eben wahrscheinlich Todesangst, weil an der nächsten Ecke der Tod lauerte. Für die MuseumsbesucherInnen lauert an der nächsten Ecke der Museumsshop. Und diese Erfahrung lässt sich gar nicht 1:1 transportieren. Wir brauchen also zusätzlich noch Dokumente.
Sie haben ja eine Geruchsprobe mitgebracht. Ein kleines Fläschchen habe ich hier in der Hand.
Ja.
Ich habe so ein bisschen Angst, weil Sie sich ja mit üblen Gerüchen beschäftigen.
Aber so
ist es. Ich werde es jetzt mal versuchen.
Gut.
Und ich sprühe da jetzt mal was auf so einen Tester drauf. Mhm. Oh ja, okay. Ich würde sagen, es riecht irgendwie alt. Es riecht modrig oder so, nach Keller. Irgendwie so alte Stiefel im Keller oder so. Es ist jetzt nicht so schlimm, wie ich gedacht hätte auf jeden Fall. Es ist nicht so super
Nein.
übel, aber es riecht schon, es ist kein Parfüm auf jeden Fall.
Nein, also ich bin hier auch nett gewesen. Wir haben bei unserem Workshop auch richtige Übelgerüche wie Abwässer oder sogar Fäkalien. Man sagt ja, für Geruchsforscher gibt es gar keine schlechten Gerüche, es gibt nur interessante Gerüche. Mhm. Ich weiß nicht, kann es persönlich nicht so ganz bestätigen. Aber Sie liegen vollkommen richtig. Es ist auch interessant, wie Sie gleich schon auch eine kleine Narration entwickelt haben, mhm. wie sich das verändert, also eine zeitliche Komponente reinkommt. Es ist Leder. Also das okay. handelt sich hier um Ledergeruch. Natürlich eben kein echtes Leder, ja. sondern nachgemischt. Mhm. Das zeigt eben, wie gut doch dieses Nachbauen funktioniert, denn Sie haben eben kein echtes Leder vor sich, sondern eine speziell angemischte Kombination von Duftmolekülen. Mhm. Und jetzt könnte man natürlich fragen, wieso ist Leder ein Übelgeruch? Aber da wird es eben auch schon interessant. Wir wollen ja diesen Veränderungen auf die Spur kommen. Und Leder kann man ja verbinden vielleicht mit Bibliotheken. Das wäre vielleicht was ganz Angenehmes. Mhm. Oder da kommt jetzt dieser Geruch auch her. Es gibt es für Autosprays, was so, um Gebrauchtwagen teurer zu verkaufen, gibt es sogenannte Neuwagensprays, auch angenehm. Aber wenn wir in die Geschichte gehen, haben eben Gerbereien ganz große Probleme verursacht. Da gibt es Geruchsbeschwerden im alten Japan und bis, glaube ich, ins 20. Jahrhundert mussten Gerber außerhalb der Stadt wohnen, weil dieser Geruch sehr stark tabuisiert war. Und da sind wir eigentlich genau schon in solchen Fragen drin. Was ist angenehm, was ist unangenehm? Das variiert kulturell, sozial und auch historisch.
Da merkt man schon, was da alles drinsteckt, wenn man dann eben solche Dinge auch für die Nase transportiert sozusagen. Aber nochmal zurück zu dieser Probe auch. Also wie entsteht denn so ein Geruch? Wie kann man das erforschen und wie kann man das dann am Ende nachbauen und ausstellen?
Ja, am Odoreuropa-Netzwerk sind auch Geruchsdesigner, Künstlerinnen und auch Labore beteiligt, die sich darauf spezialisiert haben. Das sind etwa Aroma Pride oder International Flavors and Fragrances. Und die können aus überlieferten Rezepturen mit möglichst ähnlichen Komponenten etwa historische Parfums neu mischen. Es lassen sich aber auch nicht mehr duftende Überreste chemisch auf die ursprünglichen Bestandteile hin analysieren. Und gerade wenn es so um gesundheitsschädliche Gerüche geht, wie Abwässer, chemische Kriegsführung oder ähnliches, dann müssen natürlich ähnliche Geruchsmoleküle gefunden werden. Denn mit den Originalen, die kann man natürlich Museumsbesucherinnen hier nicht zumuten. Für HistorikerInnen stellt sich ohnehin die Frage, wie sinnvoll das ist, mit einer heutigen Nase historische Gerüche zu bewerten. Denn wir haben eben auch ganz andere Taxonomien, also Abneigungen und Vorlieben ausgeprägt. Und es hilft uns dann in der Regel nicht weiter, wenn wir selber jetzt persönlich irgendwas als abscheulich stinkend empfinden, was damals vielleicht als ganz normal galt, weil die Kanalisation zum Beispiel noch gar nicht erfunden war.
Das ist natürlich ein total spannender Punkt. Also unsere Wahrnehmung unterscheidet sich von der Wahrnehmung von früher. Wie kann man das denn rausfinden? Wie kann man dem auf die Spur kommen, wie Menschen früher Gerüche wahrgenommen haben?
Ja, im Grunde brauchen wir dann doch wieder Wahrnehmungsprotokolle, wie ich das nenne. Also das sind dann Aussagen, die irgendwie überliefert sind, wo die Leute selber sich dazu verhalten. Das sind dann oftmals Geruchskonflikte oder auch allgemeine Beschreibungen. Reiseberichte sind voll davon, wo auch Fremdheit thematisiert wird. Es gibt ja auch sowas wie Geruchsheimat, Geruchsfremdheit und im schlimmsten Fall auch sowas wie Geruchsrassismus, wo es um andere Ernährungsvorlieben oder so etwas geht. Und die finden wir dann wieder in ganz normalen Archiven, also in Beschwerden, Eingaben, auch Luftmessprotokollen, Maßnahmenkatalogen jetzt im 20. Jahrhundert bis hin zu Verordnungen und Gesetzen. Und wir haben jetzt auch an Odoreuropa InformatikerInnen beteiligt, die durchsuchen bildliche Darstellungen von Gerüchen aus mehreren Jahrhunderten mithilfe von künstlicher Intelligenz und dabei eben auch die Metatexte, also die Beschreibungen dieser Bilder, um auch dem Wandel in der Beschreibung und in der Bewertung von Gerüchen auf die Spur zu kommen.
Wir haben das jetzt ja gerade schon so ein bisschen gehabt, glaube ich, als ich jetzt hier diesen Ledergeruch hatte. Wie Sie gesagt haben, da tun sich natürlich gleich Bilder auf und man ist sinnlich ganz anders involviert wahrscheinlich in so einer Erzählung. Trotzdem frage ich mich nochmal, was haben denn Gerüche, was können die beitragen zu so einer Ausstellung? Was können die Neues hinzufügen, was über andere Sinne vielleicht nicht so möglich ist?
Ja, also wir haben natürlich sowas wie Geruchserinnerung und was, glaube ich, auch wesentlich ist, dass diese Taxonomien, also diese Bewertungsordnungen eben stark sozial vermittelt sind. Die sind eben nicht nur individuell. Es wird bestimmten Gruppen zum Beispiel auch ganz unterschiedliche Sensibilität zugeschrieben. Etwa das kleine Beispiel, dass noch um die Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert hin, wenn Männer rauchen gegangen sind, dann gingen sie ins Raucherzimmer und warfen sich die Raucherjacke über den Smoking aus einem schweren Stoff, den sie dann ausgezogen haben, weil den Damen war der Tabaksrauch nicht zumutbar. Und da sehen wir ja schon, wie über solche Vorlieben eigentlich soziale Gruppen definiert werden, wie auch soziale Identität entsteht, die sich dann aber natürlich auch wieder auflösen kann. Also diese Idee, dass Frauen zum Beispiel eine empfindlichere Nase haben, die lässt sich medizinisch eben überhaupt gar nicht nachweisen. Andererseits kann es natürlich schon so sein, wenn man bestimmte Menschen permanent bestimmten Reizen entzieht und andere vielleicht auch über Arbeit oder so etwas mit stärkeren Reizen in Berührung kommen, dass die dann tatsächlich andere Sensibilitäten und Empfindlichkeiten abbilden. Und da können wir eben Dinge und Zuschreibungen auf die Spur kommen, die im Grunde genommen unsichtbar sind, die subkutan ablaufen und die in der Regel auch gar nicht reflektiert werden. Und das macht das für mich eigentlich so spannend und interessant, sowohl in der Geschichte als auch in der Gegenwart.
der Historiker Bodo Morzek hier im Kompressor-Podcast. Und falls Sie das spannend fanden, abonnieren Sie uns gerne. Wir haben Montag bis Freitag täglich neue Gespräche, neue Berichte aus der großen, feinen Welt der Popkultur.